Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem CFO und dem COO von Sport Alliance, Philipp Rusch und Konstantin Volkova.
Du kannst nur Prozesse und Geschäfte skalieren und groß machen, wenn die Basis, von der du startest, erst einmal effizient bist, weil sonst multiplizierst du ja Chaos.
Dem PSG auch mit dazugekommen ist, haben wir ganz viel Fokus darauf gelegt, unsere Fokussierung zu finden. Und das, was wir, wo wir Product Market Fit hatten, schon noch klarer in den Vordergrund zu stellen.
Einige von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich vor meinem Leben bei Artist selber Sportunternehmer war. Deshalb habe ich mich auf die heutige Folge auch besonders gefreut, weil ich nämlich mit dem COO und mit dem CFO von Sport Alliance gesprochen habe. Sport Alliance ist im Prinzip ein vertikales ERP für Fitnessstudio-Betreiber und Unternehmen in der Fitnessbranche. Und ich durfte dem Philipp, dem CFO, und dem Konstantin, dem COO, alle Fragen stellen, die ich zum Thema Sportindustrie und Software an dieser Schnittstelle habe. Sie haben uns erzählt, wie sie zur Company gekommen sind, was die Ziele sind, auch wie PSG Equity als Private Equity Investor eingestiegen ist und wie die Roadmap zu 100 Millionen ARR jetzt aussieht, wie die Marktanteile in Europa aussehen, was sie in Deutschland schon erreicht haben und wie sie da hinkommen wollen. Ich habe einiges gelernt und wir haben natürlich wieder Analogien gezogen, was ihr auch lernen könnt von der Erfahrung vom Philipp und vom Konstantin für den Aufbau eurer SaaS-Company. Also heute wieder eine relevante Company. Ich habe rausgehört, dass sie mindestens die Hälfte des Weges zu den 100 Millionen ARR bereits gegangen sind. Und es war ein Gespräch, was wirklich Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und dass ihr was lernt. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Viel Spaß damit. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Philipp und Konstantin.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Herzlich willkommen bei Artist on Air, Philipp Rusch, CFO, und Konstantin Volkova, COO von Sport Alliance. Moin.
Moin, moin. Moin.
Sehr schön, dass ihr es beide geschafft habt in unserem Podcast. Wir wollen über eure Firma reden, über Sport Alliance. Und ich würde sagen, die Frage geht als erstes mal an den COO. Was ist denn Sport Alliance eigentlich und was macht ihr im ersten Schritt und vielleicht im zweiten Schritt, wie du dahin gekommen bist, Konstantin?
Cool, ja, danke, Janis. Sport Alliance, wir entwickeln Software und bieten Payment-Produkte an für die Fitnessindustrie. Wir machen das jetzt schon seit einiger Zeit, 2014 eigentlich, um genau zu sein. Und was bewegt uns letztendlich, dass wir More Sports, das ist unser Slogan. Wir wollen für die Fitnessindustrie die Digitalisierung vorantreiben und die Fitnessstudio-Betreiber und generell die Industrie darin begleiten, die besten Produkte anzubieten für ihre Kunden, die Mitglieder letztendlich.
Und Fitnessstudio, darunter kann ich mir was vorstellen. Wenn du sagst gesamte Industrie, was fällt noch darunter?
Ja, Fitnessstudios, aber da gibt es ja auch kleinere Formen, wie zum Beispiel kleine Boutique-Studios, ganz große Ketten, und letztendlich, was wir anbieten, machen wir sowohl für die kleineren Studios, die vielleicht lokaler arbeiten, bis hin zu den ganz großen Kettenstudio-Betreibern wie CleverFit, RSG Group und alle die größeren, die es halt irgendwie so im Markt gibt.
RSG Group ist Rainer Schaller Global, wozu McFit, John Reed und das ganze Imperium gehören.
Ja, genau,
ist das die größte Kette in Deutschland?
In Deutschland mit einer der größten. Es kommt immer darauf an, wie man drauf schaut, ob jetzt Umsatz, Anzahl Studios, Anzahl Mitglieder, aber RSG Group ist einer der größeren, der größten und vor allem auch international ja tätig.
Okay, was ist denn dein Tätigkeitsbereich überwiegend als COO und was hast du vorher gemacht? Wie bist du zur Sport Alliance gekommen?
Ja, mein Tätigkeitsbereich, also ich bin verantwortlich für die Produktentwicklung auch und letztendlich die Übersetzung unserer Strategie in die Operations, letztendlich mit den verschiedenen Teams.
Bist du Techie oder hast du einen kaufmännischen Hintergrund?
Ich habe einen kaufmännischen Hintergrund, aber auch viel in der Tech-Seite unterwegs. Mhm. Und deswegen halt die Verbindung dazu, ja, letztendlich produktseitig ist der Fokus, aber auch die ganzen Themen wie Customer Success, das Onboarding und momentan auch das Sales Marketing Motion, die halt die Themen mit begleiten natürlich, ja.
Alright, cool. Und dann vielleicht kurz rüber zu Philipp, um ein paar Zahlen zu verstehen. Philipp kümmert sich ja um die Finanzen, aber vielleicht so kannst du uns ja mal eine Größenordnung geben, wie groß eigentlich Sport Alliance heute ist.
Sehr gerne. Also erstmal super, dass wir dich heute besuchen dürfen. Die Sport Alliance bedient in etwa 10.000 Studios. Wir sind in Deutschland der Marktführer. Wir haben mittleren zweistelligen Millionenbetrag an Umsatz und wir bedienen und wir haben etwas mehr als 300 Mitarbeiter. Das ist so unsere Größenordnung. Wir sind damit letzten Endes in der Welt der Growth Equity Unternehmen einzuordnen. Dem sozusagen frühphasigen Stadium sind wir schon eine ganze Weile entwachsen, aber wir sind nach wie vor wirklich im hohen Wachstumsbereichen unterwegs. Seit ich dabei bin, hat sich das, bin jetzt seit 2 Jahren hier, hat sich das Unternehmen mehr als verdoppelt. Wir wachsen sowohl organisch als auch durch Akquisitionen sehr stark und können uns ja durch auch eine hohe Retention Rate bei unseren Kunden erfreuen, die wir begleiten dürfen.
Noch ein kurzer Einschub zu unserem Partner PSG Equity, über die hört ihr heute ja eh schon eine ganze Menge. Dieses Team mit Fokus auf B2B-Scale-Ups hat letzten Monat bekannt gegeben, die 500. Add-on-Acquisition abgewickelt zu haben. Die machen sowas, wie ihr es in der heutigen Folge hört, also häufiger. Das ist ein starker Meilenstein für das Team und auch ein Beleg der Umsetzung dieses leistungsstarken Instruments Add-on-Acquisition in der Wachstumsphase für Investments auf der ganzen Welt. Add-ons sind nach PSGs Meinung natürlich nur eine der Möglichkeiten, Gründern dabei zu helfen, das Wachstum ihrer Software-Companies zu beschleunigen. Unternehmensakquisitionen sollten demnach strategisch das Kerngeschäft stärken oder erweitern. Das heißt, welche zusätzlichen Painpoints hat mein Kunde? Stellt euch die Frage, kann ich mein Leistungsspektrum erweitern, um die dann zu lösen? Und dabei gilt es zu beachten, ein funktional integriertes Unternehmen zu schaffen, welches dann Umsatz und Profitabilität steigern kann. Mit der Unterstützung von mehr als 140 Plattformunternehmen und der Vermittlung von 500 Add-on-Akquisitionen verfügt das Team von PSG über umfangreiche Investitionserfahrung, fundiertes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie und ein starkes Engagement für die Zusammenarbeit mit den Management-Teams. Und weil PSG Equity unser Partner ist, könnt ihr natürlich auch immer wieder Menschen von PSG bei den Artist on Tour Events und natürlich beim Summit kennenlernen.
Okay, ja, also ich glaube, Sport Alliance ist eine der SaaS-Companies, die in Deutschland viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Ihr habt jetzt 10-jähriges Jubiläum. Ihr seid auch nicht die sich nach ganz vorne stellen und am lautesten schreien, sondern eher so machen und eine richtig serious Company gebaut haben. 2014 gegründet, wie gesagt, heißt 10-jähriges Jubiläum. Ihr seid auch gar nicht so oft in der Öffentlichkeit. Ein Gespräch, was ich gefunden habe, allerdings mit eurem CEO, mit dem Daniel Hanelt von 21, das war kurz nach der letzten Finanzierungsrunde mit PSG Equity. Da hat er gesagt, die sind eingestiegen, roundabout bei 25 Millionen Umsatz, mit dem Ziel, auf 100 Millionen zu kommen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ihr habt euch mehr als verdoppelt, dann stimmt das mit dem mittleren zweistelligen Millionenumsatz. Ja, wenn ich dann so ein bisschen Kopfrechnen mache, dann seid ihr wahrscheinlich jenseits der 50, aber noch nicht bei 100 und da im Plan auf die 100 zuzugehen. Habe ich das so richtig umrissen?
Also dein Kopfrechnen, du hast in der Grundschule gut aufgepasst.
Das ja, genau. Genau. Zwischendurch auch halt andere Sachen gemacht, aber auch mal aufgepasst. Ja.
Aber man muss halt sagen, also wenn man über unser Geschäft nachdenkt und auch das in Zusammenhang mit PSG sieht, PSG ist ein Wachstumsinvestor, der gut, ja, unsere Entwicklung begleitet. Wir sind eher dem Private Equity Bereich zuzuordnen als dem originären Venture Capital Bereich. Mhm. Es geht dort, die Kollegen fokussieren sich darauf, in Unternehmen zu investieren, die so am Anfang irgendwas zwischen 10 und 20 Millionen Umsatz haben, starken Product Market Fit, die schon so um die Null oder leicht profitabel sind, also in so krass verlustträchtige Themen investieren die Kollegen nicht.
Ja.
Und dann geht es darum, durch organisches Wachstum, Professionalisierung des, der Unternehmen und durch Akquisition das Unternehmen so aufzubauen, dass es sich über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren auf etwa 100 Millionen Euro oder so entwickeln kann.
Das hat der Chris Stein aus London von PSG auch in einer letzten Folgen ganz gut erklärt. Also wer da tiefer eintauchen möchte, dem sei diese Folge nochmal ans Herz gelegt. Und was ich noch interessant fand, PSG hatte euch schon eine Weile auf dem Schirm, offenbar bevor ihr dann das erste Mal miteinander gesprochen habt. Vielleicht auch durch so solche Events wie Artist on Tour oder Artist Summits oder so, wo man dann einfach mal locker ins Gespräch kommen kann. Was ich aber ganz interessant fand, war, dass einer der Gründe, glaube ich, einer der Gründer einen relativ großen Anteil selbst angeschoben hat in der Finanzierung und auch mit seinem eigenen Geld erstmal 20, 25 Millionen zur Verfügung gestellt hat, um erstmal das Wachstum anzuschieben. Habe ich das richtig verstanden?
Also wenn man ein bisschen in die Historie guckt und ich fange mal an und Konsti, du springst dann rein. Also tatsächlich geht die Sport Alliance zurück auf Unternehmen, die bis Ende der 90er gegründet wurden. Bei Fitnessstudio Software gibt es ja schon viel länger als die Sport Alliance und auch das Produkt Magic Line gibt es schon deutlich länger am Markt als 2014.
Den Namen zumindest, ja.
Genau, also ja. Den Namen, also die sozusagen die Vorgängersoftware in aus heutiger Sicht veralteter Version. Und letzten Endes über unseren CEO und den Daniel Hanelt und unseren langjährigen Mehrheitsgesellschafter, die haben dieses Unternehmen letzten Endes oder diese Vorgängerunternehmen in den frühen 2010er Jahren übernommen. Und erkannt, dass letzten Endes dort auch eine wirkliche Geschäftsopportunität besteht, aus der Kombination von moderner cloud-basierter Software plus Payments ein attraktives Offering in einem Markt zu schaffen, wo, wenn man ganz objektiv drauf schaut, zumindest mal zu dem Zeitpunkt relativ veraltete Software angeboten wurde. Mhm. Und darüber letzten Endes, und das war dann vielleicht mal rüber zu dir, Konsti, was dann entwickelt wurde, wurde das Unternehmen dann aufgebaut.
Ganz genau, ja. Und am Ende, wie du sagst, also der Name, der existiert schon viel länger, aber als eben dann so 2014 um die Zeit wurde eben Magic Line an sich als Grundlage genommen, aber das lief damals auf einer letztendlich On-Prem-Software-Lösung. Also da war ja auch zu dem Zeitpunkt Cloud-Solutions noch gar nicht so ein Riesenthema, vor allem in der Fitnessindustrie nicht. Und das haben wir dann.
Betreibt ihr das Produkt heute noch oder ist heute alles
Software? Das war letztendlich der erste Fokus, den wir dann gesetzt haben, ist eben das komplett neue Produkt, neue Plattform zu bauen und von Scratch letztendlich halt neu zu beginnen und dann relativ zeitnah dann alle Kunden auch zu migrieren, ne? Von der On-Prem-Software auf die neue Advanced-Plattform, die wir dann gebaut haben. So, das war der erste.
Seit 2018, glaube ich, hatte der Daniel in seinem Gespräch gesagt, kam dann die Rainer Schaller Group auch on board. War das so der Durchbruch, wie ihr gesagt habt? Jetzt haben wir hier ein paar tausend Studios geonboardet und haben sozusagen den Next Step geschafft?
Absolut. Also ich glaube, das Thema hast du ja eben auch schon mal in den Mund genommen, so dieses ganze Product-Market-Fit-Thema. Das haben wir, glaube ich, also es gab letztendlich so zwei Phasen. Das erste war wirklich diese Phase, dass wir unsere Bestandskunden von Magic Line 1 auf Magic Line 2, also die neue Software, migrieren mussten. Und da haben wir natürlich ganz viel Fokus auf die Kundengruppe gelegt. Und dann war 2018 war der Durchbruch, wo wir in einem Jahr letztendlich mit ASG Group und CleverFit gleichzeitig Kundenbeziehungen eingehen durften und haben dann mit denen zusammen letztendlich auch den Fokus auf Enterprise-Lösungen gelegt und da dann eben auch mit denen gemeinsam sehr viel Zeit darauf verbracht, natürlich unsere Software, unsere Plattform wirklich Enterprise-tauglich auch zu machen.
Ihr bietet also auch Enterprise an, aber ihr nehmt auch noch Kunden auf, die nur ein oder zwei Studios betreiben.
Absolut, ja. Also okay. Die Plattform, die ist so ausgelegt, dass eben die Bandbreite von SMB bis Enterprise darauf laufen kann.
Wenn du sagst Plattform, ich habe mich ein bisschen umgeguckt, auch auf der Website von Magic Line. Da gibt es inzwischen über 40 Integrationen, die ihr da anbietet, von Körperfettwagen, die man integrieren kann, über Zugangskontrollsystemen an der Tür, über Shop-Automaten, dass man im Studio auch Produkte platzieren kann und so weiter. Baut ihr da sowas wie das Shopify fürs Fitnessstudio oder was schwebt euch vor, wenn ihr Plattform sagt?
Ja, geht so in die Richtung. Also es sind weit mehr sogar jetzt schon. Sind schon, also wir haben jetzt dieses Quartal haben wir die 100. Integration fertiggestellt.
Okay, wow.
Und letztendlich ist das, also der Open-Plattform-Ansatz, den wir da fahren, ist genau dafür ausgelegt, dass eben andere Industriepartner einfach ihre Produkte in dem, wo sie halt exzellent sind, mit unserer API verbinden können und damit eben der Studiobetreiber das Beste aus allen Welten zusammennehmen kann, um dann eben für sich individualisiert seine Studioprozesse dann zu digitalisieren.
Richtig. Alles klar. Weil wir ein SaaS-Podcast in erster Linie sind, wollen wir auch den Fokus auf eure SaaS-Solution legen. Aber ich will trotzdem nicht unerwähnt lassen, dass ich glaube, Magic Line ist nicht die einzige Lösung, die ihr anbietet, sondern ihr habt noch andere Brands im Portfolio. Kannst du nochmal kurz den Bogen spannen, was ihr noch anbietet?
Sehr gerne, ja. Ich glaube, das ist am besten auch zu erklären mit unserer Fokussierung auf den Produktlinien. Also vielleicht auch da kann Philipp auch gerne, glaube ich, noch ein, zwei Sachen ergänzen gleich. Seitdem PSG auch mit dazugekommen ist, haben wir ganz viel Fokus darauf gelegt, unsere Fokussierung zu finden. Und das, was wir, wo wir Product Market Fit hatten, schon noch klarer in den Vordergrund zu stellen. Und in dieser Übung, in dem, was wir letztendlich für uns als, okay, das sind so die besten Produkte, Produktlinien, die wir haben, herausgefunden haben, ist, dass wir die ERP, die Magic Line Software als Software anbieten und dann ergänzend dazu haben wir die zweite Produktpalette ist letztendlich alles, was Payment betrifft. Wir haben jetzt auch ganz frisch eine BaFin-Lizenz auch bekommen, das heißt also die ganzen Produkte rund um Factoring, das Prozessieren von Payment in der Software selbst, das ist eine separate Produktlinie, das ist die Finien Capital.
Das bedeutet ganz konkret, wenn ich Mitglied bei CleverFit oder bei MacFit bin, dann zahle ich mein Geld oder das Geld wird abgebucht einmal im Monat und geht dann nicht ans Fitnessstudio selbst, sondern an euch und ihr verarbeitet diese Zahlung, macht Forderungsmanagement und so weiter.
Das ist ein Produkt, was der Kunde kaufen kann, also das Studio letztendlich. Das ist dann das Full-Service-Paket, was du da angesprochen hast letztendlich. Also dieser ganze, dass wir das alles übernehmen, das bieten wir an. Und da gibt es aber natürlich auch die Light-Version dazu letztendlich, dass halt das reine Prozessieren dieser Payment-Transaktion dann über uns gemacht wird, aber nicht ganze Forderungsausfall und die ganzen anderen Themen, die mit dranhängen, dann auch mit dazukommen. Das ist auch ein Bereich, richtig.
Right. Okay, gut. Genau.
Und dann dritte und letztendlich auch sehr relevante Produktlinie ist dann alles, was Member MySports Plattform ist. Also alles, was letztendlich Mitglieder also direkt zum Mitglied geht, also die App, die da dran hängt, aber auch letztendlich so Landingpages, die dazu gebaut werden können. Das ist dann eben diese dritte Produktlinie, Member MySports Plattform.
Und das kann ich dann als White Label Solution auf mein Studio branden?
Ja, genau, ja. Unter anderem.
Okay, dann schaue ich jetzt wieder zum CFO rüber, zu dem Mann mit den Zahlen. Das heißt, eigentlich baut ihr eine SaaS-Lösung, aber auch einen Finanzdienstleister dran und betreibt ein Plattformgeschäft. Wenn man das pitcht bei einem Investor, dann sagt er wahrscheinlich, Jungs, ihr habt da ganz schön viele Baustellen, mach doch mal eins davon richtig. Oder wie
also, liegt das? Ich glaube, man muss, wenn man das Ganze mal einordnet und mal so einen ganzen Schritt zurücktritt, muss man sagen, also wenn man sich anschaut, welche Branchen und welche Themen sind in der Digitalisierung schon sehr weit und welche sind eher zurück, dann haben wir ja angefangen, erst mit so, die ganz frühen waren die SAPs und die Oracles dieser Welt, dann ging es irgendwann in Themen wie Workday oder ähnliche, die sich über sehr viele Branchen ausrollen lassen. Und wenn man so auf Themen schaut, wo einfach letzten Endes noch eine Unterdigitalisierung da ist, dann fällt auf, dass es bestimmte Branchen gibt, Fitness ist eine davon, es gibt auch andere, wo bestimmte Industriestrukturen und Faktoren dazu geführt haben, dass sich die größeren Softwarehäuser dafür nicht interessieren und dass eine reine Softwarelösung am Ende wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen wird. Insofern ist die Sport Alliance ein relativ typischer Fall für ein Geschäftsmodell, das Software und Payments miteinander verbindet. Und damit stehen wir keinesfalls alleine. Dazu gibt es diverse Beispiele im Bereich der Hotellerie. Es gibt unser Geschäftsmodell in einer ähnlichen Form auch in den USA, was einem anderen größeren Private Equity Spieler gehört, sein Unternehmen namens Mindbody. Insofern ist dieser Pitch zu sagen, hey, wir haben die Sticky SaaS Solution, die das Fundament bietet. Und wir haben eng integriert damit eine Payment-Lösung, die einen weiteren Monetarisierungspfad gibt und die seamlessly integrated ist. Das ist ein Geschäftsmodell, das bei Investoren nicht unbekannt ist.
Und das heißt eigentlich, Magic Line und die anderen Komponenten sind dann schon sowas wie ein One-Stop-Shop. Wenn ich Magic Line habe und mit Finom Capital arbeite, habe ich das mir den Namen richtig gemerkt gerade, dann brauche ich nicht auch noch einen HubSpot und auch noch einen Brevo und auch noch eine andere Lösung nebendran.
Ein HubSpot ist, was jetzt ein CRM-System ist, ist nochmal ein bisschen eine andere Lösung. Das, worum es ja bei uns geht, ist, dass wir letzten Endes als Outsourcing-Dienstleister dem Fitnessstudio die Mitgliederverwaltung und alles, was Zahlungsströme mit den Mitgliedern angeht, abnehmen. Ja. Das heißt, was die Monthly Membership Dues angeht, aber was auch das Bezahlen des Kaffees oder des Fitnessdrinks am Counter angeht. Mhm. Und die Fitnessbranche ist ja per se eine Branche, die mal von Megatrends ganz viele Haken setzt. Ja, Gesundheit, sie profitiert von sozusagen Aging der Gesellschaft und so weiter und so fort. Sie ist aber unheimlich schwer vom Vertrieb her zu penetrieren, weil sie ja extrem fragmentiert ist. Und dieser Grad der extremen Fragmentierung macht es eben auch so schwer, diese Branche effektiv zu bedienen. Andersrum gesagt, macht es unheimlich attraktiv für einen Buy-and-Build-Case, ja. Wie man durch quasi Investorenunterstützung hier ein relevantes Volumen aufbauen kann. Weil ich meine, wir als Unternehmen wollen ja die bestmögliche Lösung für unseren Kunden haben. Und wir können dann die bestmögliche Lösung anbieten, wenn wir entsprechende Masse und Volumen auf unserer Plattform haben, die uns erlaubt, ein großes R&D-Team zu bezahlen, was eben nicht 5 bis 10 Entwickler sind, sondern 100 Entwickler, die eben eine wirklich leistungsfähige, moderne Software anbieten. Mhm. So, und aus dieser Idee der Marktopportunität, dass wir grundsätzlich noch einen Markt haben, wo jetzt reife Software noch nicht so verbreitet war, ist es uns gelungen, Investoren für unser Geschäftsmodell zu begeistern. Und PSG sind dafür war nicht die einzigen. Also wenn man sich anschaut, wer bei unseren Wettbewerbern in den USA investiert sind, da sind namhafte PE-Investoren investiert. Wenn man sich anschaut, wer bei eGym investiert, ist jetzt nicht das gleiche Unternehmen, aber in ähnlicher Branche investiert. Auch dort sind institutionelle Investoren drin. Also die Fitnessbranche ist da kein Geheimtipp.
Aber auch ein tolles Unternehmen und habe ich gesehen, eGym hat ja auch eine Integration mit Magic Line. In der Pressemitteilung, die bei dem Investment von PSG rauskam, stand, dass das Geld unter anderem auch in Internationalisierung gesteckt werden soll. Was seid ihr da vorangekommen?
Soll ich mal anfangen, Philipp?
Ja,
mach mal. Genau, also das ist letztendlich so ein bisschen der, wenn man zurückblickt auf das, was ich eben gesagt hatte mit der Fokussierung, auch die absolut notwendige Voraussetzung gewesen, die wir jetzt getroffen haben. Dass wir erstmal die Produktlinien geschärft haben, unsere Strategie geschärft haben und ein relevanter Baustein ist jetzt zusammen mit PSG eben diese Internationalisierung voranzutreiben. Man muss dazu sagen, wir haben das schon mal organisch auch versucht oder angefangen und letztendlich auch unsere Plattform soweit vorbereitet, das SaaS-Produkt, was wir anbieten, dass eben gewisse Länder und vor allem auch die Internationalisierungsaspekte, die nicht zu unterschätzen sind, wie Lokalisierung von Taxation, von den Sprachbarrieren und so weiter, dass das eben alles schon mal vorbereitet ist. Das haben wir 2020 schon angefangen, als wir mit ASG Group zum Beispiel dann Länder wie Spanien und Italien vorbereiten mussten. Das heißt, da ist einfach sehr viel Vorbereitung schon in der Vergangenheit passiert. Und jetzt durch diese Schärfung der Produktlinien und der Strategie und dann dem Investment von PSG wollen wir eben diese Internationalisierung vor allem durch eine Buy-and-Build-Strategie vorantreiben. Ne? Und dann eben durch Zukäufe diese Plattform und das Produkt, was wir haben, in andere Länder reinbringen.
Ist das etwas, was ihr überwiegend in-house macht mit deinem Team dann, Philipp? Oder ist das etwas, wo ihr sehr eng dann auch mit PSG arbeitet, mal die Marktbeobachtung und potenzielle Add-on-Targets zu identifizieren? Ich glaube, der Tobias Richter von PSG hatte letzte Woche bei einem Artist on Tour Event erzählt, dass sie mittlerweile über 500 Add-on Acquisitions gemacht haben. Das kann man ja als einzelnes Unternehmen wahrscheinlich gar nicht ganz so gut stimmen. Andererseits hast du einen besseren Branchenfokus. Also wie teilt ihr euch da die Arbeit?
Genau, also das ist arbeitsteilig, wo jeder, wo auf der Unternehmensseite und auf Investorenseite jeweils das eingebracht wird, was die jeweilige Seite am besten kann und da auch am Ende entsprechendes Volumen mitbringt. Was die PSG-Kollegen vorantreiben, ist das Handwerkszeug des M&As. Sprich, sie sind zunächst einmal im Deal-Screening auf der Suche und in der Ansprache von möglichen Unternehmenszielen. Dabei ist es auch für uns als Unternehmen gut, dass diese Ansprache von einem Investor wie PSG erfolgt und nicht unbedingt in erster Linie von uns, weil das ja zum Teil Mitbewerber von uns sind. Und die Ansprache von PSG ist da der erste Dialog ist deutlich neutraler.
Klar, ja.
Die Auswahl der möglichen Ziele findet natürlich in enger Abstimmung mit uns und auf Basis der abgestimmten Strategie statt. Hm. Sobald dann ein Target im engeren sozusagen Fadenkreuz ist, kommt die PSG-Deal-Maschine, wenn ich das mal so etwas salopp sagen darf, zum Tragen. Denn Unternehmenserwerbe zu machen und binnen kurzer Zeit zu prüfen, ist ja am Ende auch ein Handwerkszeug, für das man eine entsprechende Expertise vorhalten muss, Beziehungen zu relevanten Beratern und auch eine gewisse Mannstärke im Team haben muss, um diese kurzfristige Arbeitsspitze abzudecken. Und natürlicherweise...
Das hast du sehr schön formuliert für die langen Nächte absolut. In den M&A-Teams.
Ja, also ich meine, fairerweise Konstantins und meine Nächte sind dann auch sehr lang und einzelne Kollegen bei uns im Team. Aber wir geben halt dann auf bestimmte Themen tiefen Input. So ja. Auch bereits in der Anbahnungsphase des Deals. Denn eine gute Integration beginnt bereits vor Vertragsunterschrift. Das heißt, die Entwicklung des Geschäftsplans, der Integrationsplanung, die Abstimmung der Werthebel, die ja dann auch in die Bewertung einfließen, die erfolgt natürlich in ganz enger Abstimmung mit uns. Denn wir müssen das dann ja als Team führen und umsetzen und accountable für den Erfolg oder für die Umsetzung sind wir als Management und nicht die Investoren.
Check. Wie viele Akquisitionen habt ihr schon getätigt, seit PSG dabei ist?
Ja, kurz zurückdecken. Also wir haben ja jetzt zwei Stufen jetzt eigentlich schon gemacht. Also das, was wir mit dem Einstieg von PSG gemacht haben, ist, dass wir erstmal in dem deutschsprachigen Raum Akquisitionen gemacht haben. Da waren zwei, drei größere, ein, zwei kleinere, also insgesamt waren es vier Akquisitionen, die wir im deutschsprachigen Raum gemacht haben. Das war 2021 schon. Das ist letztendlich jetzt schon so weit fortgeschritten, dass wir in diese nächste Stufe reingehen und das ist diese Internationalisierung. Und jetzt haben wir auch, glaube ich, heute ganz frisch dabei, auch was jetzt in der zeitnahen Presse dann auch mitgeteilt wird, ist, dass wir ja die erste internationale Akquisition jetzt auch gerade ganz frisch gemacht haben.
Ja, Glückwunsch. Erzähl mal drei Takte dazu.
Ja, gerne. Das ist die Perfect Gym Solutions SA. Das ist eine polnische Firma, die sitzt in Warschau mit ihrem Headquarter. Die haben aber auch Offices verteilt in der Welt, also in Melbourne zum Beispiel auch ein Standort, in Kanada Mitarbeiter. Das ist letztendlich, und das ist auch der wirklich interessante Teil daran, eine Firma, mit der wir jetzt schon lange letztendlich immer Kopf an Kopf gerannt sind, was den Enterprise-Bereich betrifft vor allem. Und diese Firma Perfect Gym hat sich im Gegensatz zu uns sehr stark auf die Internationalisierung fokussiert in der Vergangenheit, während wir im ersten Schritt erstmal den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, als Kernmarkt identifiziert haben, um da eben eine gewisse Marktgröße und Standardisierung hinzubekommen. Und deswegen ist diese Akquisition oder dieser Zusammenschluss dieser Firmen jetzt halt total spannend, weil wir eben zwei wirklich total coole Fokussierungen aus der Vergangenheit jetzt zusammenbringen und damit dann jetzt unseren nächsten Schritt der Internationalisierung einfach beschleunigen können, mit dem Bein wird.
Ja, Das klingt jetzt erstmal noch stark nach Europa oder ist das auch schon Brückenkopf in die USA und habt ihr auch schon Pläne für den nordamerikanischen Markt, die du hier teilen kannst?
Ich glaube, USA ist ja dann auch immer eine ganz andere Diskussion, glaube ich, wenn man das machen möchte oder ansteht. Natürlich sind das immer Themen auch, die wir intensiv diskutieren. Für den jetzigen Moment ist das erstmal etwas, wo Perfect Gym auch noch nicht viele Kunden hat. Das heißt also, USA ist auch keine Akquisition, also nicht Teil dieser Akquisition gewesen, dass wir da jetzt eine Geschwindigkeit aufbauen. Aber es ist nicht Europa, sondern die haben insgesamt sind das über 50 Länder, in denen ihre Software läuft schon. Und da haben wir jetzt auch erstmal sehr viel zu tun oder vor uns letztendlich halt das auch dann anzugliedern an unsere Plattform.
Okay, cool. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr wisst ja beide, dass ich auch Sportunternehmer bin und meine letzte Firma im Sportbereich aufgebaut habe. Dabei ist mir eine Zahl im Kopf geblieben, die ich gerne mal mit euch verifizieren würde. Und zwar habe ich mal gerüchteweise gehört, dass das durchschnittliche Mitglied eines Fitnessstudios 7-mal im Jahr ein Fitnessstudio besucht. Ist diese Zahl zutreffend?
Genau verifizieren kann ich die nicht, aber das kommt ungefähr hin, denke ich. Das hat sich, ich glaube, was man sich da interessanterweise anschauen sollte, ist die Entwicklung. Weil das, was man schon sieht, ist in den letzten Jahren, dass die Studios oder generell alle in der Industrie haben ja das Ziel, dass Menschen gesünder werden und mehr Sport
machen. Haben Sie das wirklich? Also habe ich als Fitnessstudio das Ziel, dass Menschen gesünder werden, oder habe ich das Ziel, dass die Leute möglichst ein Abo abschließen und dann aber auf der Couch sitzen bleiben, damit ich eine maximale Mitgliederanzahl im Studio haben kann und trotzdem eine okaye Auslastung?
Ja, also das, was man ja ganz klar sagen muss, jedes Studio hat letztendlich zwei Kernziele. Das erste ist, zufriedene Mitglieder zu haben, die lange bleiben, also eine hohe Retention zu haben und natürlich neue Mitglieder dann zuzugewinnen, also neuen Umsatz zu generieren. Und das ist letztendlich auch bewiesen, ist, dass eben je zufriedener ein Mitglied ist, desto geringer ist die Churn-Wahrscheinlichkeit, dass das Mitglied dann kündigt.
So. Check.
Und wenn ich jetzt auch gerade mal zurückschaue auf eine Corona-Zeit und auch auf letztendlich Aggregatoren, die sich in dem Markt letztendlich auch einen Namen gemacht haben, wie Urban Sports Club oder andere, die da in Konkurrenz stehen, ist letztendlich auch diese Denkweise, dass ein Mitglied nur zahlen muss und dann nicht kommen sollte, funktioniert einfach in der Logik nicht mehr. Das heißt, das ist wirklich auch der Shift in der Industrie oder generell natürlich einfach, dass wirklich das der Kundennutzen im Vordergrund stehen muss. Und das ist ja nicht nur in der Fitnessindustrie, das ist ja generell so. Wenn ich wirklich einen Mehrwert generieren kann für jemanden, für meinen Kunden, das zählt für uns, das zählt für jeden anderen, dann habe ich Chance, dass der langfristig zufrieden ist, eine hohe Retention mit sich bringt und damit eben auch ein zufriedener Kunde ist, der lange bleiben möchte. Mhm.
Okay. Sind so Aggregatoren wie Urban Sports Club von euch eigentlich auch Kunde oder potenzielle Kunden? Oder sind die zu weit außerhalb des ICP?
Naja, die sind ja auch in unserer Plattform integriert. Das heißt also, das, was im Entfernteren sind, natürlich auch ein Kunde, weil die natürlich zusammenarbeiten mit uns. Also genauso wie ganz viele andere Industriepartner sind auch die Aggregatoren Teil dieser Plattform und können damit eben auch. Oder was wir halt in den Vordergrund stellen, ist einfach, dass wir dem Studio helfen wollen, die Studioprozesse so digital und so effizient wie möglich abzubilden. Und dazu gehört natürlich auch, wenn jetzt ein Studio entscheidet, ich möchte gerne mit einem Sports Club oder einem der anderen Aggregatoren zusammenarbeiten, dass eben dann die ganze Abwicklung von dem Tracking des Check-ins, von der Mitgliedsanlage und so weiter automatisiert oder möglichst automatisiert funktionieren. Und das bieten wir dann an, ja, mit denen zusammen.
Finde ich ja lustig. Ich habe 2013 mit dem Moritz Kreppel, dem CEO von Urban Sports Club und Founder, überlegt, ob wir gemeinsam in ein Office gehen in Berlin und sozusagen einen Sport-Tech-Komplex da machen. Und ihr seid ja dann auch in einem ähnlichen Zeitraum gestartet. Finde ich lustig, wie sich die Wege dann doch wieder schneiden, eine Dekade später. Ich wollte gerne nochmal zum kleine Kopfrechenübung dann machen. Es gibt irgendwie so 10.000, roundabout 10.000 Studios im deutschsprachigen Raum. Ist die Zahl grob richtig?
Ein bisschen mehr, aber ja. Ein bisschen niedrig, ja. Aber go ahead.
Okay. Deutschsprachig, also Deutschland, Österreich, Schweiz ist ein bisschen mehr.
Ein bisschen mehr und Deutschland ein bisschen weniger. Also sagen wir mal ganz, ganz grob 10.000 und jetzt zahlt man da vielleicht im Schnitt 30 Euro Mitgliedsbeitrag oder so. Dann habe ich 10, 12 Millionen Menschen in Deutschland. Wie viele Leute gehen da ins Fitnessstudio? Ja. Die Zahl ist richtig, sagen wir mal ganz einfach, 12 Millionen Abonnenten zahlen 30 Euro. Das heißt, die zahlen im Monat 30 Euro, dann habe ich im Jahr so 400 Euro, vielleicht bei manchen höherpreisigen Studios 400, 500 Euro Monatsbeitrag, dann habe ich ja einen Markt von 5 bis 6 Milliarden Euro, die Menschen an Fitnessstudios zahlen, alleine im deutschsprachigen Raum.
Ja, das kommt ungefähr hin.
Das ist aber jetzt auf den Mitgliedsbeitrag fokussiert, richtig? Also da genau, gibt es auch andere Umsatzströme noch in der Industrie, logischerweise, ne? Also wenn dann im Studio Sachen passieren.
Ja, und Sachen passieren heißt dann Fitnessgetränke kaufen oder Personal Training oder Equipment oder was sind da die wichtigsten?
Genau. Ja, also ja? Der ganze Thekenumsätze natürlich, also alles, was halt irgendwie an Nahrungsergänzungen, Supplements und Themen an der Theke natürlich bezahlt werden. Und genau wie du sagst, Personal Training, die dann extra gemacht werden, Kurse, die dann extra angeboten werden und darüber hinaus. Das sind so die drei, vier wichtigsten Sachen, glaube ich. Ja.
Okay, alles klar. Und wie kommt ihr da jetzt rein? Wenn ich Magic Line nutzen möchte, wie rechnet ihr ab? Ist das eine Lizenz pro Studio? Zahle ich pro Mitglied, was ich über die Software verwalte? Welche Add-on-Services charge ihr extra? Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen das Geschäftsmodell erklären.
Gerne, ja. Also von der Software selbst ist das transparent auch auf der Internetseite einsehbar. Das heißt, man kann die Magic Line Preise sind da öffentlich zugänglich. Das ist letztendlich ein sehr einfaches Price-Tier-Konzept. Das heißt, es gibt verschiedene Price-Modelle, also 5 Tiers insgesamt. Und je nach Tier gibt es dann verschiedene Funktionalitäten, die da mit drin sind. Und
inkludiert. Ich habe gesehen, ihr fangt kostenlos an für Studios, die klein sind.
Genau, richtig, ja. Mhm. Also gerade jetzt einfach für Gründer oder für kleinere Personal-Training-Studios, wenn die jetzt gerade anfangen, ist das natürlich einfach ein super Startpunkt, um einfach erstmal eine Software zu haben und nicht mit Excel arbeiten zu müssen, ne? Ja. Direkt am Anfang. Und auch das Free-Tier hat einfach schon sehr viele, alle Basic-Funktionalitäten, die man braucht im Studio-Alltag, sind da auch schon mit drin, letztendlich.
Dann habe ich so die Mid-Market-Version, wo ihr dann 350, 450 Euro nehmt und dann gibt es noch eine Premium- oder Ultimate-Variante, wo ich 700 Euro im Monat pro Studio zahle. Das kommt mir jetzt dafür, dass das ja quasi das ERP für mein Studio ist, gar nicht so viel vor. Sehen das die Studiobetreiber auch so oder sehen die das komplett anders?
Willst du, Philipp?
Also ganz grundsätzlich ist diese Beobachtung genau richtig. Dass das verglichen mit dem Leistungsspektrum der Software und auch verglichen mit anderen Branchen ein eher günstiges ERP-Produkt ist. Mhm. Ja. So ganz schlicht und einfach. Sehen das die Studiobetreiber auch so? Naja, es gibt das natürliche Fingerhakeln zwischen Kunde und Dienstleister, was Preise angeht, aber in Summe sehen wir, wenn wir schlicht und einfach auf unser Neukundengeschäft schauen, dass wir mit unserer Preissetzung am Markt dass die Kunden unsere Lösung wertschätzen und wir daher dort erfolgreich sind.
Okay.
Zweiter Punkt aus einer Investorenperspektive nochmal und auch aus einer Geschäftsmodellperspektive. Wir sprachen eingangs über Vertical SaaS-Modelle, die nicht nur Software, sondern auch andere Erlösströme einbinden.
Ja.
Und darüber, dass bestimmte Branchen historisch eher weniger digitalisiert waren. Das ist eben der grundsätzlich niedrige Preispunkt. Und die hohe Fragmentierung ist dafür auch ein Treiber. Ja. Weswegen sich größere Softwarehäuser historisch weniger für diese Branche interessiert haben. Wir haben nun einen Weg gefunden, dort ein attraktives Angebot für unsere Kunden anzubieten.
Ja, und die Add-on-Services kommen dann nochmal on top. Also ich finde, wenn ich jetzt ausrechne, wenn wir mal sagen, die 5, 6 Milliarden stimmen ungefähr und die 10.000 Studios stimmen auch ganz, ganz grob, dann macht im Branchendurchschnitt ein Fitnessstudio 500.000 Euro Umsatz. Und wenn ich dann eine Jahres-Software-Lizenzgebühr von um die 5.000 Euro habe, dann ist es ja gerade mal 1% meines Umsatzes, was ich an Software-Spend habe. Aber dann kann ich noch meine Zahlungen administrieren lassen, mein Forderungsmanagement und so weiter von euch machen lassen, sodass der Warenkorb dadurch dann ein bisschen höher wird. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Aber diese angesprochenen 1%, die sind im Branchenvergleich gering.
Ja, Genau, das, ja. Deshalb hatte ich es angesprochen, das, das ist mir aufgefallen. Aber das ist ja auch einer der, der Charme von einem, von Vertical SaaS-Modellen. Und eventuell liegt da in der Branche ja auch noch Potenzial. Also, oder seid ihr da am, am Ende der, der Preisgestaltungsstange angekommen?
Also, ich glaube, dass die, für uns ist im Fokus, dass wir für die Kunden eine Lösung anbieten, die letzten Endes ihre Probleme adressiert und für den Kunden Mehrwert stiftet. So, das ist mal der erste Hebel oder das erste Thema, was vor uns im Fokus steht.
Ja.
So, ich glaube, das ist das, was wir dazu sagen können.
Okay. Genau. Und ich glaube, ich würde da auch vielleicht eine Sache ergänzen, und zwar, das ist ja auch das, was mit dem, was Philipp am Anfang gesagt hat, dass wir eine Entwicklungsmannschaft aufbauen und zur Verfügung stellen wollen, die eben das auch ermöglicht, dass letztendlich wir nachhaltig ein Produkt bereitstellen, was die Probleme in dieser Industrie löst und dort letztendlich einen Mehrwert stiftet. So, und dafür dann natürlich einfach ein Preispunkt gesetzt werden muss. Und das ist etwas, was wir aber im Fokus halt einfach immer darauf drehen, dass wir zusammen mit dem Kunden oder für die Kunden eben mit diesem Investment auch in diese R&D-Kapazitäten das lösen können und wollen.
Und ich glaube, darauf aufbauend muss man auch nochmal mit Blick auf unser Geschäftsmodell sagen, dass wir, unser Fokus ist es, dem Operator in bestmöglich zu unterstützen. Wir verdienen aber kein Geld indirekt mit seinen Mitgliedern, indem wir irgendwie anders Mitgliederströme oder Daten monetarisieren oder ähnliches. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Spielarten, die wir in der Branche sehen. Und unser Angebot für unsere Kunden setzt da am Ende eine hohe Interessengleichheit. Oder ist da, wir sind da perfectly aligned, weil wir sind dann als Unternehmen erfolgreich, wenn die Lösung, die wir unseren Kunden in Form von Mitgliederverwaltungssoftware, Zahlungslösungen und letzten Endes Member-Engagement-Lösungen, also insbesondere Apps, aber auch anderen Lösungen, softwarebasiert anbieten, wenn diese halt zu der Kundenzufriedenheit, zur Retention, zu mehr Sport beitragen, dann sind wir erfolgreich. Und wir verdienen aber jetzt nicht irgendwie indirekt mit. Und das ist für uns eine ganz wichtige Value Proposition, die wir gegenüber unseren Kunden anbieten.
Mhm. Und bietet ihr euren Studio-Kunden denn solche Insights an, dass ihr könnt ja wahrscheinlich schon sehen, hier die Frau Müller kommt in der Regel einmal die Woche und macht dann 30 Minuten Cardio. Wenn die noch einmal die Woche kommen würde und auch Kraft machen würde, dann würde man vielleicht Ergebnisse sehen, die sie in ihrem Membership-Profil mal angegeben hat, die sie verfolgt, von wegen Langlebigkeit oder Muskelaufbau oder so. Nutzt ihr diese Daten mit Zustimmung der Mitglieder, wenn die Studiobetreiber das möchten?
Damit sprichst du letztendlich halt einen sehr großen Fokus unserer Produktentwicklung dieser Tage an, letztendlich. Also gerade auch in Kombination mit Möglichkeiten rund um AI, das eben auch zu optimieren und zu verbessern und dem Kunden bereitzustellen. Und deswegen ist das etwas, wo wir grundsätzlich dran sind und aber auch schon erste Schritte gemacht haben, dass das möglich ist. Weil das sind ja zwei Dinge. Das erste, diese Verfügbarkeit der Daten an die Kunden, an die Studios bereitzustellen und dann aber auch im Benchmarking zum Beispiel Vergleiche herzustellen, wie man im Branchendurchschnitt generell irgendwie Performance zeigt oder eben auch das aktiv zu nutzen, um wieder an das Anfangsziel, die Retention dieser Mitglieder zu erhöhen und zu verbessern letztendlich. Ja.
Genau. Dabei sind natürlich uns auch gewisse Grenzen gesetzt, die wir ganz streng beachten und einhalten, denn wir sprechen hier über Gesundheitsdaten, wir sprechen hier über sehr persönliche Informationen und dort ist eben das Einhalten der Datenschutzregeln ganz, ganz wichtig und das ist natürlich für uns eine ganz wichtige Dimension, die wir beachten.
Absolut. Eine Sache, die ich noch ganz faszinierend fand, die ich gesehen habe, ist, dass auf das von mir angesprochene Churn-Thema und wie oft gehen die Leute dann wirklich trainieren, ist, dass ihr ein Reward-Programm eingeführt habt, wo ihr tatsächlich absolvierte Sporteinheiten auch incentiviert. Das ist schon ein bisschen her, dass ich darüber gelesen habe. Gibt es das noch oder könnt ihr da ein Update zu geben?
Also wir haben uns, die Sport Alliance hat historisch unterschiedliche Pfade verfolgt. Und dieses MySports Rewards Produkt war ein ein Teil des Weges, Teil der Spotlines. Wir haben uns aber Ende 2023 entschlossen, dies letzten Endes an das Management-Team des MySports Rewards Unternehmens zu verkaufen. Mhm. Das heißt, es ist heute nicht mehr Teil des Unternehmens. Das MySports Rewards Produkt ist letzten Endes ähnlich wie oder nicht so entfernt von Produkten, die auch ein Urban Sports Club oder andere Unternehmen anbieten, um letzten Endes die Bewegung von Mitarbeitern zu fördern. Und wir haben im Zuge auch unserer strategischen Reviews und letzten Endes des Dialoges der Fokussierung uns dazu entschlossen, uns auf die Bedienung der Operators zu konzentrieren und die eben durch die drei genannten Produktfelder, sagen ERP, also Mitgliederverwaltungssoftware, Mitglieder-Facing-Software, also Apps und dann Payment-Lösungen, uns darauf zu konzentrieren und dieses Produkt, was sich jetzt eher an Unternehmenskunden fokussiert, das davon haben wir uns getrennt und das entwickelt sich jetzt unter dem Team super, aber man muss sich am Ende auch fokussieren und auch das ist Teil der Reise, ein professionelleres und größeres Unternehmen zu werden, dass man sich eben auf die Themen fokussiert, wo man richtig gut ist und auf die man dann auch richtig Volumen draufbringen kann. Und da hilft uns ja jetzt auch der Schritt, dass wir Perfect Gym erwerben konnten, weil wir damit jetzt eben auf den Themen, die für uns wirklich im Schwerpunkt sind, stark wachsen können und dort unser super Produkt eben auch weiter internationalisieren können.
Ich finde das jetzt total spannend, die Reise eines Unternehmens, wo man sich entscheidet, wo kaufe ich zu, wo entwickle ich selber und wo schneide ich auch was ab, was als Speedboot, wenn ich es raustrenne, vielleicht besser unterwegs ist, sodass ich mich fokussieren kann. Ist das etwas, oder in welcher Runde trefft ihr denn solche strategischen Entscheidungen heute?
Ja, das ist letztendlich, wir haben ein sehr kleines, fokussiertes Team in unserem C-Level letztendlich. Das ist der Philipp, das bin ich und der Kjell Peters, unser CTO und dann Daniel Hanelt, CEO. Mhm. Und natürlich aber unsere gesamte Leadership-Mannschaft, die VP-Runde, die natürlich einfach in den strategischen Diskussionen ganz viel auch mit involviert ist an verschiedenen Punkten letztendlich.
Ja.
Und da wird das vorbereitet und vordiskutiert, bis das dann eben zusammen mit auf Shareholder-Ebene letztendlich mit PSG natürlich einfach als starker Partner auch der mit dem Operations-Team natürlich einfach ganz viele Impulse setzt und ganz viel begleitet natürlich, dann einfach Diskussionen gibt und dann am Ende Entscheidungen getroffen werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich persönlich auch sehr wertschätze, ist, dass eben diese strategischen Entscheidungen sehr lange und vor allem auch sehr detailliert und gut diskutiert werden in verschiedenen Runden, um dann eine beste und möglichst effiziente Entscheidung treffen zu können auch.
Ja, wie sieht die Shareholder-Struktur neben PSG aus?
Genau, also es gibt da neben unseren langjährigen Mehrheitsinvestor, ein Schweizer Unternehmer, der inzwischen einen großen Minderheitsanteil hält. Mhm. Und dann sind im Weiteren wir als Management auch Gesellschafter in der Firma.
Ja, und bringt der Schweizer sich auch noch aktiv ein oder sagt
ja.
er?
Okay. Aber ja, also als jemand, der auch aus der, also A, dem Unternehmen sehr verbunden und langjähriger Unternehmer, der nicht nur im Softwarebereich, sondern auch im Payment-Bereich hohe Expertise und Erfahrung mitbringt, sodass er eben auch genau für die Bündelung das Bündel, was wir in unserem Geschäftsmodell haben, sich da also ausgesprochen gut auskennt. Mhm. Wir dann, als glaube ich, sehr glücklich schätzen können, dass wir ein kleines, aber sehr kompetentes und effizientes, das ist ein Beirat, wir sind eine GmbH, aber es hat im Prinzip die Funktion eines Aufsichtsrates.
Ja.
Und natürlich ist es so, dass Scope-Veränderungen, also Unternehmenserwerbe, aber auch Herauslösen einzelner Geschäftsbereiche ist am Ende eine Entscheidung, die nur mit Zustimmung der Gesellschafter umgesetzt werden kann. Insofern ist das natürlich ein Thema, was wir gemeinsam besprochen haben.
Alles klar. Dann noch eine Frage an Konstantin. Du bist seit 7 Jahren bei der Sport Alliance dabei. Was sind die Dinge, die sich am stärksten verändert haben seit dem Einstieg von PSG als Private Equity Player?
Seit dem Einstieg von PSG? Also am stärksten verändert hat sich unser die Fokussierung, glaube ich. Also das, was vor PSG einfach eine große Stärke der Sport Alliance war, ist wirklich verschiedene Bereiche zu eröffnen und letztendlich halt neue Produktlinien zu starten. So, das war sehr wichtig, weil das auch vor allem für die Zeit vor PSG relevant war, um herauszukristallisieren, was sind eigentlich die Bereiche, wo wir einen absolut guten und wirklich einen kompetitiven Product-Market-Fit haben. So. Als PSG dazu kam, was hat sich am stärksten verändert, ist einfach, wie wir auf die verschiedenen Produktbereiche wirklich schauen und wie wir das als Fokus auch setzen, um letztendlich halt von so einem Startup in Richtung Scale-Up zu kommen und halt wirklich zu sagen, naja, wir wollen jetzt die Sachen, die wir schon gut können, exzellent machen und das wirklich optimieren, verbessern, um auch eine Möglichkeit oder Chance vorzubereiten, um internationalisieren zu können. Und deswegen auch von der Phasierung erst den Fokus auf diesen Kernmarkt im Dachgeschäft zu legen, da dann das, was jetzt Philipp auch angesprochen hatte, Ende letzten Jahres diese Strategiediskussion zu haben, welche Produktbereiche wollen wir Teil der Sport Alliance belassen und welche wollen wir vielleicht ausgliedern und als Speedboat weiterlaufen lassen in einem anderen Setup. Das hat etwas, glaube ich, in der ersten Fokussierung auch durch PSG eine sehr enge Begleitung erfahren, was total wertvoll und hilfreich war. Und der zweite Punkt, was hat sich auch verändert, natürlich das ganze M&A-Geschäft, weil da PSG natürlich eine absolute Erfahrung mitbringt und Philipp hatte das so schön gesagt, die Dealmaschine letztendlich mit an den Tisch bringt. Und M&A funktioniert aber halt auch nur in einem Team-Setup, weil letztendlich, dass die Zahlen passen und dass halt ein Deal an sich funktioniert und der Industrielogik folgt, das ist natürlich dann der PSG-Teil, den sie damit reinbringen und dann zusammen mit uns in der Company, im Management herauszufinden, okay, ist auch die Plattform, die wir kaufen wollen, integrierbar, produktseitig und gibt es einen Cultural Fit mit dem Management und an sich der Akquisition, die wir halt vorhaben. Und das sind natürlich Dinge, die wir, das auch von der Veränderung zurück zu der Frage, die du gestellt hast, die PSG absolut mit reinbringt und das haben wir ja seit 2021 haben wir das angefangen, jetzt mehrmals gemacht und diesen Muskel trainiert eigentlich bei der Sport Alliance zusammen mit PSG und ich glaube, das sind so die zwei relevantesten Punkte, die sie damit reinbringen, in Kombination mit natürlich absolut viel Erfahrungsaustausch, Netzwerk, das sie damit reinbringen, weil eben diese ganzen funktionalen Exzellenzen, die wir ausbilden wollen in den verschiedenen Themenbereichen, immer gut funktionieren, wenn man Erfahrungsaustausch hat und das bringt PSG super mit an den Tisch.
Ja. Ich mag die Analogie mit dem Muskel aufbauen. Sehr, sehr gut. Und wenn du gerade darüber sprichst, dass ihr natürlich auch das richtige Team dafür brauchst. Wir hatten im Vorfeld kurz gesprochen. Ihr habt gerade eine vakante Stelle, die vielleicht für den einen oder anderen, der zuhört, auch ganz spannend sein könnte oder die ein oder andere. Magst du dazu noch einen Satz sagen?
Ja, gerne. Ja, wir suchen einen Chief Sales Officer, der letztendlich die Sales- und Marketing-Bereiche nochmal weiter fokussiert, die sind jetzt schon sehr erfolgreich und die Teams, die wir da haben, machen das wirklich sehr gut und da wollen wir aber einfach im Sinne des Wachstums, da suchen wir jemanden im Team, der das mit übernehmen kann, ja.
Wie groß ist das Team aktuell?
Sales und Marketing sind so 30, 35 FTE.
Mhm. Ja. Okay, das knüpft auch super an die nächste Frage, wenn man so eine Mannschaftsstärke im Sales und Marketing hat. Das heißt, man hat noch ein bisschen was vor. Wo soll denn die Reise hingehen, wenn wir in 2 oder 3 Jahren nochmal sprechen? Wo wollt ihr dann sein? Vielleicht schmeiße ich die Frage nochmal rüber zu Philipp.
Also, ich glaube, wir stehen, also, auch wenn das ein bisschen abgetreten ist, ja, aber wir stehen letzten Endes eher am Anfang der Reise, wenn wir auf die unterschiedlichen Hebel, die wir als Unternehmen verfolgen können, wenn wir uns die mal anschauen. Also, wir sind derzeit noch wenig international. Wir wollen deutlich internationaler werden.
Wie viel des Geschäfts kommt aktuell aus dem deutschsprachigen Raum?
95 plus.
Okay, wow. Ohne Perfect Gym, ne?
Ohne Perfect Gym, ja.
Genau.
Ohne Perfect
Aber Gym. Wenn du dir die ursprüngliche Sport Alliance anschaust, ist es im Wesentlichen ein deutsches Geschäft. Mhm. Ja, was für uns natürlich super ist, weil wir halt ein richtiges Powerhouse und eine Basis haben, auf die wir aufbauen. Aber auch in diesem Powerhouse und diese Basis, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Wir können unsere Lösung für unsere Kunden noch deutlich verbessern. Konsti deutete das an, also die Roadmap-Listen, die sind lang, da gibt es viel zu tun. Wir können auch intern deutlich effizienter werden, denn wir durchlaufen ehrlicherweise die ähnlichen Themen, die auch andere Wachstumsunternehmen durchlaufen. Ja? Prozesse und Strukturen, die vor einem Jahr, als wir, sagen wir mal, ein Drittel kleiner waren, noch ganz okay funktioniert haben, wenn du mal ordentlich Last drauf tust und ein bisschen Variation durch einen Prozess, der durch ein erworbenes Unternehmen dazukommt, dann funktioniert das aktuell dann vielleicht nicht mehr. Oder an ganz vielen Stellen funktioniert das nicht mehr angemessen, muss überholt und deutlich effizienter werden. Und ich meine, das der banale Insight, du kannst nur Prozesse und Geschäfte skalieren und groß machen, wenn die Basis, von der du startest, erst einmal effizient bist, weil sonst multiplizierst du ja Chaos. Ja, insofern haben wir als Unternehmen, wir sind da schon ganz weit gekommen, aber sowohl in der Innensicht als auch in der Produktsicht als auch in der Internationalisierungssicht haben wir noch einige Schritte nach vorne. Und ich meine, man muss dann am Ende auch so drauf gucken. Wenn man sich dafür entscheidet, und das ist vielleicht auch für andere Kollegen aus anderen Unternehmen, die sich über ähnliche Schritte der Zusammenarbeit mit Investoren Gedanken machen, von Bedeutung, wenn man sich dafür entscheidet, mit einem Private Equity Investor zusammenzuarbeiten, dann muss man sich klar machen, die sind im Business, das Unternehmen irgendwann auch wieder zu verkaufen. Also ein Monetarisierungsevent herbeizuführen.
In der Regel so 4 bis 6 Jahre Holding Period,
genau.
Ne?
Und, ganz genau. Ganz ja. Genau. So, und wenn man sich jetzt anschaut, wie werden heute Unternehmen verkauft? Das ändert sich immer so ein bisschen. Also PSG, als wir in den 2019/2021 war Umsatzwachstum, Unternehmen wurden vierfach auf Umsatzmultiples verkauft. Unternehmen heute, Unternehmen unserer Art, werden als Vielfaches von EBITDA verkauft. Mhm. Das heißt, es geht darum, ein wachsendes und profitables Unternehmen zu bauen. Ja, weil am Ende, wenn man auch die entsprechenden Medien verfolgt, ist es ja so, dass auch die Investoren unter erheblichem Druck stehen, nämlich Mittel wieder zurück an ihre Investoren zurückzuzahlen. Kam es ja auch zu erheblichen Verwerfungen in der Welt der Private Equity Investoren. Das heißt, wie ist man ein auch für Investoren erfolgreiches Unternehmen? Man muss das Unternehmen dergestalt managen, dass man nicht nur wächst, sondern auch profitabel ist.
Und ja, wenn ich es richtig rausgehört habe, dann seid ihr in Deutschland jetzt auf einem guten Weg, da eine Marktposition zu haben, die euch auch ermöglicht, durch die gewissen Skaleneffekte, die ihr habt und durch die Marktdurchdringung da in die Profitabilität zu kommen, aber gleichzeitig zu zeigen, es gibt noch so viele Flecken in Europa, wo wir noch nicht sind, dass es da auch noch durchaus Wachstumspotenzial gibt.
Absolut.
Ja, ja. Und die Halteperiode von PSG nähert sich dann ja wahrscheinlich auch so in 1 bis maximal 3 Jahren dem Ende. Das heißt, ihr werdet euch irgendwann auch schon mal über Exit-Optionen unterhalten haben. Was sind da so die Optionen, die diskutiert werden?
Also zunächst einmal muss man da sagen, kurzfristig steht das nicht auf dem Tableau. Die Halteperioden und die Logiken, die du beschrieben hast, die gelten natürlich einfach für solche Investorengruppen. Die Investoren versprechen ihren eigenen Investoren Return-Erwartungen. Ja? Die liegen, das kann man ja auch überall nachlesen, so in der Größenordnung von 20-30% Internal Rate of Return. Was bedeutet, die müssen irgendwas im Idealfall 3-mal Geld oder mehr machen, da die Unternehmen kaum verschuldet sind. So, und irgendwann wird dieser Exit-Zeitpunkt auf dem Tableau stehen. Wir als Unternehmen und als Management-Team, auch da gilt sozusagen Arbeitsteilung. Wir sind da, unsere Aufgabe ist es, dieses Unternehmen erfolgreich zu führen und letzten Endes die größtmögliche Wertsteigerung und einfach ein erfolgreich und unseren Geschäftsplan umzusetzen. So, und da muss man dann auch klar sein, was hier sozusagen die Wirkungszusammenhänge sind. Ja, man spricht oft über Financial Metriken, aber die Financial Metriken sind irgendwie am Ende das Ergebnis. Das, was vorne steht, ist eine überzeugende Lösung für den Kunden, eine starke Plattform, die sehr, sehr wettbewerbsfähig ist und dann im Innenverhältnis, in der Art und Weise, wie wir das Unternehmen führen, dass wir uns auf den verschiedenen funktionalen Dimensionen der Firma einfach bestmöglich aufstellen und effizient arbeiten. So, und wenn wir das alles tun und darüber sehr ehrliche Dialoge führen, sowohl intern als auch mit unseren Investoren, dann haben wir als Management-Team überhaupt keinen Zweifel daran, dass da am Schluss ein hervorragendes Ergebnis stehen wird. Ja. Und ich glaube, dass du hattest Konsti gefragt, was hat sich so seit PSG-Einstieg verändert? Also mein Eindruck ist, dass wir als Unternehmen eine Reise zurücklegen, wo wir ganz viele Professionalisierungsschritte gehen, die auch schon andere Unternehmen gegangen sind. Und wir müssen da gar nicht unbedingt das Rad neu erfinden. Natürlich muss man es auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Branche anpassen. Aber es gibt da ganz viele Dinge und Leading Practices im Sales, im Marketing-Bereich, im Engineering-Bereich, im Finance-Bereich und so weiter und so fort.
Ist dann doch viel Execution und die absolut, richtigen Leute dafür zu finden, ne?
Absolut, ja. Und mit dem Team, ich meine, wir haben ein hervorragendes Team, dieses Team weiterzuentwickeln. Und viele von unseren, das ist auch letzten Endes etwas ungewöhnlich zur Sportlines, gegeben unsere lange Historie, haben wir auch eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Und die Branche ausgesprochen gut kennen. So, und da jetzt sozusagen die richtige Mischung zu finden, diese und diese Kollegen an das Unternehmen zu binden und zu begeistern und dann an den richtigen Stellen zu ergänzen, das ist letzten Endes die Kunst, auf die Konsti und ich uns zusammen mit unseren Kollegen konzentrieren. Und das, was die Investoren dann machen, du hast ja schon mit Chris Stein gesprochen, das ist dann Dinge, um die sich Chris und Kollegen kümmern. Wir kümmern uns um die Umsetzung des Geschäftsplans.
Wunderbar. Dafür wünsche ich euch, dass ihr weiterhin die richtigen Kolleginnen und Kollegen dafür findet. Insgesamt gutes Gelingen, dass die Integration von der neuen Akquisition von Perfect Gym richtig gut funktioniert und dass ihr in Europa genauso erfolgreich werden könnt, wie ihr es in Dach schon seid. Und danke euch ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Bevor ich euch gehen lassen kann, brauche ich natürlich noch eine Restaurantempfehlung für unsere Website auf artist.net, wo die Leute dann sehen können, wo ihr sie hinschicken würdet. Philipp, willst du anfangen?
Okay, also ich habe eine, die ist vielleicht ungewöhnlich. Ich wohne in Bielefeld.
Das ist ungewöhnlich, ja.
Genau, nicht in Hamburg. Insofern, wer in Bielefeld ein gutes Lokal haben will, der geht ins Restaurant KDW in der Wertherstraße. Das ist der beste Grieche in der Stadt.
KDW, so wie das Kaufhaus des Westens in meiner Heimatstadt.
Genau, und ich habe da, gibt's ja, ich will jetzt nicht Werbung für andere machen, aber es gibt ja auch so eine Startup-Konferenz hier irgendwann.
Ja, du, die Artist macht ein Roundtable bei Hinterland of Things.
Genau, also wer Hinterland of Things in Bielefeld ist, der sollte auf jeden Fall und da noch ein Tischchen sucht und rechtzeitig reserviert, KDW, der beste Grieche in der
Stadt. Das machen wir zusammen, Philipp, freue ich mich drauf. Wie ist bei dir, Konsti?
Sehr schön, ich glaube, ich bringe eine Empfehlung aus Hamburg natürlich. Hamburg, da würde ich das Kienfeld empfehlen. Am Kaiserkai ist das, in der Hafen City. Ja. Schönes Lokal, da gibt es super Wein, lokale Küche und da kann man einen sehr schönen Abend verbringen bei Max.
Wunderbar. Danke für das angenehme Gespräch, danke für eure Empfehlung. Schönen Start in die Woche. Ciao, ciao. Ich hoffe, ihr habt heute wieder was gelernt. Den Philipp und den Konstantin habe ich das erste Mal übrigens kennengelernt auf dem Artist Summit in Berlin. Super Veranstaltung für Founder und CXOs von B2B Software Companies. Wenn ihr noch kein Ticket habt, dann geht jetzt auf artist.net und holt euch euer Ticket. Letztes Jahr waren wir nämlich ausverkauft. Und wenn die Beschreibung auf dich zutrifft, dann hätten wir dich gerne dabei. Bis bald. Ciao, ciao.